ein Podcast der Krebsforschung Schweiz.
Es ist einfach ein riesiger Schock und man fühlt sich wie im falschen Film und es zieht einem den Boden unter den Füßen weg. Also das ist ein ganz schlimmer Moment im Leben, wenn man das mal muss über sich ergehen lassen.
Das ist Martin Inderbitzin. Er hat vor 9 Jahren die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommen. Der Martin Inderbitzin erzählt in dieser Episode vom Podcast «Wissen gegen Krebs», wie ihm die Diagnose mitgeteilt worden ist.
Ich war überzeugt, dass das nichts Schlimmes ist. Also ich war dort emotional nicht in einem Drama hinein. Das ist erst gekommen, was wirklich auf dem Tisch gelegen ist, was es genau ist, dass es wirklich eben bösartig ist.
In dieser Folge geht es um Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten. Es geht um schwierige und heikle Gespräche. Das sind meine Felder, wo viel schief gehen kann. Zum Kommunikation verbessern wird sie erforscht. Mit Unterstützung von der Stiftung Krebsforschung Schweiz. Ich bin Rebecca Häfeli. Martin Inderbitzin ist heute 41 und Neurowissenschaftler. Er ist aus dem Nichts mit seiner Krebskrankheit konfrontiert worden.
Ich muss sich vorstellen, ich war dort 32, als ich die Diagnose nicht bekommen habe. Gerade in Barcelona, mein Doktor am Abschluss, sozusagen am Anfang von einer, sag jetzt mal, glorreichen Karriere gestanden. Also gerade so dort, wenn man will Gas geben im Leben. Und bin dann ziemlich fadengrad, kann man so sagen, in die Wand hineingetatscht.
Der Martin Inderbitzin hat verschiedene Operationen, Bestrahlungen und Chemotherapien hinter sich. Im Moment geht es ihm gut.
Bis jetzt haben wir den Krebs mehr oder weniger im Griff. Also das heisst, es hat so eine Art chronischen Verlauf gegeben, zum Glück bis jetzt nicht aggressiv.
Der Anfang von seiner Krankheitsgeschichte liegt also ein paar Jahre zurück. Der Martin Inderbitzin hat zuerst mal gemerkt, dass etwas nicht stimmt, als er in Barcelona starkes Bauchweh bekommen hat.
Ich hatte eine Infektion von der Bauchspeicheldrüse und bin dann auch in den Notfall gegangen, weil ich dachte, es ist irgendwie innerlich etwas nicht gut. Dann hat man das herausgefunden mit Follow-up-Tests, dass die Bauchspeicheldrüse entzündet ist und dann gesehen, dass dort etwas ist, was nicht dort sein sollte.
Er ist zurückgekommen in die Schweiz, wo die Untersuchungen weitergegangen sind und er schon gleich operiert worden ist. Der Moment der Wahrheit ist für ihn erst nach der Operation gekommen.
Ich habe bis zu dem Zeitpunkt bin ich überzeugt, dass das nichts ist, nichts Schlimmes. Und ich bin auch auf eine gewisse Art naiv gewesen, als ich nicht ins Gespräch gegangen bin. Ich dachte, ja, jetzt besprechen wir das einfach. Und bin sehr schockiert gewesen, als ich gehört habe, dass ich anscheinend Krebs habe. Und bin in dem Sinn total auf dem falschen Bein verwischt worden und überrascht, obwohl alle Indizien darauf hingedeutet haben, dass das passieren könnte, bin ich trotzdem total überfordert gewesen.
Der Augenblick, wo er in dieser Sprechstunde beim Arzt gesessen ist und der ihm gesagt hat, was los ist, hat sich im Martin Inderbitz in seinem Gedächtnis eingebrannt.
Ich mag mich noch gut an das erinnern, dass er das sehr gut gemacht hat und mir auch nicht genau wollte sagen, wahrscheinlich auch als Schutz, was ich genau für einen Krebs habe. Also ich mag mich gut erinnern, dass ich hinten auch ich hatte natürlich einen wissenschaftlichen Hintergrund und habe gesagt, ich würde gerne wissen, was genau für einen Typ ich habe. Und ich mag mich gut erinnern, er hat mir das aufgeschrieben auf dem Zettel und hat mir aber gleichzeitig gesagt, googeln Sie das nicht. Und er hat auch ziemlich genau gewusst, wieso er mir den Tipp gegeben hat, weil wenn man so eine Diagnose, wie ich sie bekommen habe, im Internet anschauen, dann findet man einfach nur ganz traurige Statistiken. Und das ist natürlich total destabilisierend, wenn man das gerade so überkommt.
Der Martin Inderbitzin ist rausgegangen und hat gemacht, was wahrscheinlich die meisten von uns gemacht hätten. Er hat das, was auf dem Zettel gestanden ist, gegoogelt.
Das ist, glaube ich, menschlich. Das ist Neugier und ich bin natürlich heim und habe natürlich auch als eines der ersten Suchresultate gelesen, dass etwa 95% der Patienten mit meinem Typ von Krebs innerhalb von 3 Jahren sterben. Und ich habe zuerst gemeint, das sei ein blöder Witz. Also ich habe zuerst gemeint, ich hätte irgendwie die falsche Diagnostik bekommen oder falsch gegoogelt oder so. Das war ein Riesenschock gewesen.
Der Arzt hat in diesem Gespräch aber noch etwas anderes gemacht.
Er hat, währenddem er mir die schlechte Nachricht hat müssen geben, hat er mir eine Geschichte erzählt von einem anderen Patienten, den sie erfolgreich bei ihnen können behandeln konnten. Und das ist für mich im Nachhinein ganz ein wegweisender Moment oder eine wegweisende Anekdote gewesen, weil in dem Moment, wo ich nach einem Internet die schlimme Statistik gelesen habe, dann ist mir die Geschichte wieder in den Sinn gekommen. Und ich hatte zwar ganz viele Zahlen und Statistiken gegen mich gehabt, aber ich hatte die eine Geschichte gehabt, an der habe ich mich heben. Und in dem Sinn hat er wirklich sehr feinfühlig und auch mit einem gewissen Weitblick mir probiert, das in den Kontext zu stellen und nicht nur die harten Facts auf den Tisch legen, sondern halt auch noch, ich sage jetzt mal, eine emotionale, eine verbindende Geschichte zu einem anderen Schicksal. Und das hat mir extrem viel geholfen im Nachhinein, also bis jetzt.
Sein Arzt hat etwas Wichtiges gemerkt.
Es geht jetzt nicht darum, alle medizinischen Details für die nächsten 2 Monate zu klären, sondern einfach dieser Person auch Hoffnung zu geben. Und dass man nicht gerade sagt, okay, jetzt ist alles verloren. Und dann, dass dann halt dort eigentlich die menschliche Verbindung gefragt ist von einem Arzt oder einer Ärztin.
Der Martin Interbizin arbeitet heute als Mindset-Coach und unterstützt andere dabei, ein erfolgreiches und glückliches Leben zu führen. Durch seine Geschichte hat er ein paar Lektionen auf die harte Art lernen.
Ich habe in Barcelona meine Diss gemacht auf dem Thema Emotionen und Stress. Also ich wollte verstehen, wie das Hirn Stress und Emotionen verarbeitet. Ich sage jetzt im Nachhinein immer so ein bisschen mit einem zwinkenden Auge. Ich habe zuerst die ganze Theorie gelernt und dann mit meiner Diagnose, meiner Geschichte, das Praktikum müssen dürfen machen.
Emotionen und Stress empfinden aber nicht nur die Patientinnen und Patienten in einem schwierigen Gespräch. Umgekehrt sind solche Sprechstunden auch für Ärztinnen und Ärzte ganz sensible Situationen. Mit der Seite der Mediziner setzt sich der Psychiater Fritz Stiefel auseinander. Er arbeitet an der Universitätsklinik Lausanne und erforscht seit vielen Jahren die Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten. Projekte von ihm sind von der Stiftung Krebsforschung Schweiz unterstützt worden.
Ich denke, grundsätzlich ist ja der Arztberuf auch da, dass man Menschen helfen möchte und Leiden lindern. Oder? Das ist ja eine der Hauptmotivationen, so eine Art prosoziale Motivation. Und wenn man so eine Diagnose mitteilt, dann tut man ja auch weh einem Menschen psychologisch. Und das ist etwas, was so wie kontradiktorisch ist zu unserer Rolle. Und dann versucht man, dem auszuweichen. Und das kann zum Teil dann dazu führen, dass man eher inadäquat wird. Also indem man zum Beispiel Sachen viel zu verschönert oder banalisiert. Oder zum Beispiel auch vorzeitig tröstet. Oder ja, es kommt dann schon gut, es kommt alles gut, man muss sich keine Sorgen machen. Und das rächt sich dann später, wenn es dann eben nicht so gut kommt. Oder? Also das sind so, das, was bei den Ärzten eigentlich aufkommt, das ist vor allem, denke ich, ist sehr viel Angst in solchen Situationen.
Dabei würde es Empathie brauchen. Der Arzt müsste auf Patienten eingehen.
Das ist eben vielleicht wirklich die Herausforderung in der Onkologie oder in der Medizin. Es ist immer wieder eine individuelle Situation. Das braucht enorme Flexibilität. Es gibt Leute, die wollen bis ins Detail alles Mögliche wissen und andere möchten ein bisschen beschützt werden und sagen, gehen Sie mir die grosse Linie und hoffentlich geht alles gut. Und in diesem grossen Spektrum bewegt man sich. Und das braucht eine Flexibilität und oft tut man eben mit den Leuten, hat man das Gefühl, ich rede mit denen so, wie ich es gerne hätte, dass man mit mir redet. Aber davon kann man nicht ausgehen. Also, wenn ich einer bin, der viel wissen will, ja, dann bin ich so. Aber das sind nicht alle Patienten so. Also, von sich selber ausgehen ist nicht unbedingt die beste Methode. Aber das macht man natürlich. Und das ist in der Regel auch etwas, wo man lernen kann, dass das vielleicht nicht die beste Methode ist.
Dass heute Kommunikation überhaupt erforscht wird, ist ein grosser Fortschritt. Der Psychiater Fritz Stiefel erinnert sich 30 Jahre zurück an ganz andere Zeiten.
Also, als ich damals in der Onkologie war, das war zwar eine sehr gute Onkologie, aber was ich in Erinnerung habe, als ich ein junger Assistent war, ist, dass wir einerseits praktisch nichts mit den Patienten geredet haben. Die Patienten sehr oft auch entweder aus Angst nichts haben können sagen. Auch die Autorität des Arztes war auch zum Teil völlig andere gewesen. Zum Teil hat es auch Leute gehabt, die sich geschämt haben, denke ich. Die Patienten haben in der Regel auch genickt und haben das sozusagen auch schweigend erduldet, oder? Und das isoliert enorm, oder? Das hat sich auch sehr geändert. Weil ich denke, effektiv zu schweigen ist das, was den Menschen dann isoliert. Oder? Und das ist zum Teil fast noch schwieriger, manchmal die Isolation, als was einem passiert.
Man hat dann mit der Forschung angefangen, Gespräche systematisch auszuwerten. Das Verhalten der Ärztin, vom Arzt, ist analysiert worden.
Das sind so die ersten Studien gewesen, wo man gesehen hat, zum Beispiel, wie Ärzte können gewisse Emotionen abblocken von den Patienten, durch zum Beispiel das Thema wechseln, oder? Wenn zum Beispiel jemand seufzt oder ein bisschen berührt, dass man dann sofort das Thema wechselt und sagt, und übrigens, die Resultate sind auch noch reingekommen und so weiter. Also sozusagen, das Gespräch medizinisch dominiert und überhaupt keinen Platz lässt für irgendetwas anderes.
Später hat man auch andere wissenschaftliche Methoden eingesetzt.
Also auch Studien zum Beispiel, die gemacht worden sind, wo der Angstpegel der Ärzte während diesen Gesprächen versucht zu messen. Man kann das zum Teil auch über physiologische Parameter messen, wie Herzfrequenz oder Schwitzen und so weiter. Also wo man schon gesehen hat, die Gespräche, die so schwierig sind, die bedeuten einen grossen Stress.
All die Resultate fließen ins Medizinstudium ein. Der Fritz Stiefel engagiert sich auch in der Ausbildung von jungen Ärztinnen und Ärzten.
Es ist eine sehr wissenschaftlich orientierte Ausbildung. Sehr viel mit Intellekt zu tun, mit Daten, mit Untersuchungsergebnissen und so weiter. Also mit anderen Worten, was man muss lernen auch, ist eben wirklich ein bisschen das Mitgefühl, oder? Dass man fühlt, wo ist jetzt der andere, ist jetzt der traurig oder ist er jetzt ängstlich, kann er überhaupt nicht mehr zuhören. Und auf dieser Ebene sozusagen das spüren, da muss man einfach selber eine gewisse Sicherheit haben, dass man da nicht in Gefahr ist in dieser Situation. Und ich glaube, dort ist eben schon auch unsere Ausbildungsmöglichkeiten da, dass man gewisse Sachen kann probieren kann, in Rollenspielen oder mit Videoanalysen, dass man kann über die Ängste auch reden, die in einem hinein sind und vielleicht die auch dann ein bisschen kann relativieren, weil also oft ist so auch die Fantasie da, oder? Der Patient wird jetzt da völlig ausrasten, wenn ich ihm das würde sagen und so weiter. Und das kommt im Prinzip nie, das ist praktisch nie der Fall, oder?
Die Forschung dient der Praxis. Der Psychiater Fritz Stiefel sagt, ein Fokus liege heute noch bei einem anderen Aspekt, den die Ärzte betrifft.
Mich fasziniert einfach, wie viele biografische Sachen reinspielen, wenn man sich nachher in so Gespräch dann positioniert. Also wo sind seine Ängste, wo sind seine Bedenken, wo sind auch seine eigenen biografischen Elemente, die zum Teil in das reinspielen. Also wenn Sie die Diagnose vom Brustkrebs einer Frau mitteilen und Sie haben Ihre eigene Mutter sehr früh verloren an Brustkrebs, ist das vielleicht ein bisschen etwas anderes, als wenn Sie Ihre Mutter immer noch da ist und keiner in der Familie je krank war. Also auch wie gewisse biografische Elemente reinspielen. Also das sind so Sachen, die uns jetzt sehr interessieren. Und in den Supervisionen, wir haben jetzt eine Studie gemacht mit 10 Onkologen, sind die meisten eigentlich relativ schnell bereit, auch das anzusprechen. Sie fühlen sich zum Teil sehr erleichtert, dass jetzt jemand mal können mitteilen konnte, dass sie sich eigentlich in solchen Situationen immer deswegen und deswegen so fühlen, wie sie sich fühlen. Und zum Teil dann auch sehr tragische Geschichten zum Vorschein kommen. Also mit schweren Erkrankungen, die man schon als Kind miterlebt hat, von den Eltern bis zu schwersten Verlusten und so. Und ich denke, wenn jemand, der im Beruf von der Medizin ist, egal auf welchem Niveau oder welcher Art, solange er selber noch gefangen ist in eigenen Problematiken, kann er sich nicht sozusagen zur Verfügung stellen für einen Patienten. Also da ist er immer irgendwie durch irgendetwas gestört, was ihn sozusagen verfolgt. Und ich glaube, dort wird noch einiges an Forschung und auch an Ausbildungen interessant vorkommen.
Ärztinnen und Ärzte kommen nicht darum herum, sich in Patientengesprächen jedes Mal ein Stück weit aufs Glatteis zu wagen. Für den Martin Inderbizin, der 2012 die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommen hat, ist eins ganz zentral.
Das Wichtigste in meinen Augen ist, dass die Ärzte und die Ärztinnen verstehen, dass Patienten sind nicht datenbasiert, sondern die sind vor allem emotional. Und können den Wechsel zu machen zwischen, okay, jetzt reden wir über den Fall, über die Zellen, über den Tumor, über die Krankheit, über die Datenlage, die man hat. Und jetzt braucht der Patient oder die Patientin eine menschliche Nähe oder Verbindung.
Podcast der Krebsforschung Schweiz.